St. Pauli Stories, ein Podcast des Müllerntums. FC St. Pauli. Ein Verein mit einer Fanszene, die sich dick auf die Fahnen geschrieben hat, gegen Sexismus zu sein. Ein Verein, bei dem seit Jahren eine vergleichsweise hohe Anzahl von um die 35% Frauen im Stadion zu verzeichnen ist. Insgesamt ist aber auch der FC St. Pauli und seine Fanszene noch klar männlich dominiert. Ich arbeite als DJ am Tresen im Jolly und nicht zuletzt beim Müllerton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre, Transgender und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Männliche Zuhörer sind aber natürlich ebenfalls sehr gewünscht und notwendig, um dieses Projekt sinnvoll zu gestalten. Gespräche in gemütlicher Atmosphäre an verschiedensten Orten, zumeist in unserem geliebten Viertel, sind das Ziel dieses Podcasts. Dabei spreche ich mit St. Pauli-Fans, die ehrenamtlich oder entgeltlich einen Beruf ausüben, der immer noch männlich dominiert ist. Die Stories, die sie dabei erleben, sind wahnsinnig spannend. Vielmehr St. Pauli-Stories eben. Moin! Moin und herzlich willkommen zu Vielmehr St. Pauli Stories Nummer 18. Ich bin mal wieder im Fanladen, im weltbesten Fanladen und das macht auf jeden Fall Sinn, weil ich habe heute Tina zu Gast und die ist sehr aktiv bei St. Depri. Und St. Depri trifft sich ja einmal im Monat, jeden dritten Donnerstag, im Fanladen. Und da dachten wir, das passt ganz gut. Ja, Tina, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht es dir?
Moin. Gut.
Ja? Soweit? Bist du aufgeregt oder geht das?
Ja, ein bisschen nervös.
Ja, ich auch. Kenne ich. Alles gut. Das wird sich schnell wieder einrenken, sage ich dir. wir reden heute über St. Depri. Wir hatten St. Depri ja schon mal in einer Monatssendung. Das war Müllerton 51. Bin ich schlau, ne? Habe ich natürlich nachgeguckt. Mit Tim und Johnny. Und da waren Verena und Flo zu Gast. Das Ganze ist jetzt aber auch schon 6 Jahre her. Und da dachte ich, wir reden da nochmal so ein bisschen drüber, was sich alles verändert hat, was in den 4 Jahren dazu gekommen ist. St. Depri, es wird ja auch nächstes Jahr 10 Jahre. Wie sich das Ganze entwickelt hat von einer WhatsApp-Gruppe, wie Verena das damals erklärt hat, hin zu einer Initiative und jetzt ein Verein. Hat sich ja anscheinend schon viel getan und wir wollen auf jeden Fall hören, was alles genau. Aber auch du musst da durch. Wir wollen natürlich auch dich kennenlernen, deine persönliche Vielmehr St. Pauli-Story. Und danach wollen wir natürlich auch erfahren, wie du zu St. Depri gekommen bist. Aber erstmal, wie bist du zu St. Pauli gekommen?
Familienerbe. Papa hat mich irgendwann mitgenommen und dann war es um mich geschehen.
Okay, das heißt, du kommst aus Hamburg und
geboren in Hamburg. Mein Vater ist zu St. Pauli gegangen, hat uns Kinder irgendwann mitgenommen und dann war das Ding geklärt.
Okay, wann war das?
Ich habe tatsächlich in der Vorbereitung letztes Wochenende meinen Vater noch gefragt, weil ich mich nicht genau dran erinnern konnte. Wir haben es so weit runter brechen können. Es muss Saison 94, 95 gewesen sein. Das war Winter.
Okay.
Da kommen nicht viele Spiele in Frage. Ich weiß noch, dass ich Gummistiefel getragen habe, weil man in der alten Gegend gerade damals ja irgendwie knöcheltief im Schlamm stand. Deswegen muss es Winter gewesen sein. Und Tom Ford stand im Tor.
Ah, okay.
Und Uli Massow war noch Trainer.
Das heißt, du warst noch sehr jung.
Ich war, ja, 6 ungefähr. Pi mal Daumen. Ah. So muss es gewesen sein.
Ja, krass. Schön lange Karriere auf jeden Fall schon, ne? Das heißt, erstes Spiel weißt du nur so ungefähr, haben wir gerade gehört. Und Auswärtsspiel, erstes?
2-4 Dresden. Unangenehm.
gleich auf die Vollen.
Gleich in die Vollen, ja.
Okay.
War nicht die beste Idee vielleicht.
Ja.
Aber man hat mich auch nicht davon abgebracht.
Du bist dabei geblieben.
Man hätte sich vielleicht was Entspannteres aussuchen
können. Ja. Wie bist du denn da gefahren und mit wem?
Mit dem Bus.
Ah, okay. Also, Fanladen?
Ja.
Ja, krass. Also nicht mit Papa?
Nee, nicht mit Papa.
Okay. Und was war da so in all den Jahren? Das sind ja, keine Ahnung, 20? Nee, 24? Nee,
30, nächstes Jahr 30 Jahre Stadion.
Hört euch das an.
Fühlt man sich irgendwie alt.
Ja. Ja, das ist schon krass, aber bei mir war es ja also richtig aktiv halt mit 14, aber das sind ja, naja, nur 2 Jahre, natürlich nein, aber jetzt auch schon einige Jahre und ist irgendwie auch schön, aber irgendwie ist auch immer so das gleiche Leben. Ja, aber hast du denn ein Erlebnis, dein bestes Erlebnis mit St. Pauli? Da muss ja mal was dabei sein, ne?
Da ist eine Menge dabei, es ist immer, aber es ist, glaube ich, Ich finde es schwierig, das auf ein Ereignis irgendwie runterzubrechen, weil es einfach so viele verschiedene sind. Also sei es jetzt irgendwie kurios, bleiben auch manchmal über Jahre noch hängen in der Erinnerung. Keine Ahnung. So Fanszene, beeindruckende, also war nicht mein erster Auswärtstag, deswegen, aber wirklich so beeindruckendste Fanmarsch, Auswärtsspiel war, wo wir mit zwei Sonderzügen nach Rostock sind und dann alle auf diesem Bahnsteig standen und ich stand relativ weit vorne auf der Treppe und nach hinten geguckt und dieser ganze Bahnsteig war einfach voll. Das war
Ja.
geil. Aber ansonsten so, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, aus der persönlichen Gründen, Jahrhundertkonzert, der letzte Song, wo dann You Never Walk Alone gesungen wurde und mit der Pyro irgendwie im Stadion und ich hatte kurz vorher eine Trennung gehabt und da lag einfach mein Bruder heulend in den Armen und das war
Oh, das
perfekt.
klingt wirklich
Das sind
gut.
so ja, verschiedene Situationen auch.
Ja, das muss ja auch nicht im Stadion oder beim Spiel
Genau.
unbedingt sein, ne? Ja, schön. Hast du da noch irgendwas, worauf du gern verzichtet hättest? Sportlich oder in der Fanszene?
Oh, sportlich. Oh, welches Jahr war das? Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Das die 4-0 Heimpleite
Ja,
gegen Raun.
das war gefühlt 19, ne? 2019, glaube
Muss
ich.
ja irgendwie 18, 19 die Saison, glaube ich,
Ja.
gewesen sein, wo wir richtig auf
Ja.
den Sack gekriegt haben. Weil ich meine, 2011 bleibt uns einmal allen in Erinnerung, aber das war so ein Ding, wo,
Ja.
ah, nee.
Ich weiß das auch nur so genau, weil, also wahrscheinlich vielleicht auch 18, ich glaube aber 19. Anfang 19, ne? Weil da ja diese riesige, lange, sehr berühmte Millanton-Folge mit USP danach war.
Stimmt.
Und ich danach dann ja auch zum Millanton gekommen bin. Deswegen so ungefähr weiß ich's. Ja, das war nicht so schön.
Nee, das war irgendwie nicht so geil.
Ja.
Aber inzwischen ist Derbys sind auch langweilig geworden. Es gab zu viele.
Ja. Das ist echt krass, ne? Also ich habe ja auch mal gesagt, Hauptsache ich bin beim Derby da und so. Und das ist ein Spiel, was ich niemals verpassen will und werde. Und diese
So
Saison.
langsam wird es langweilig.
Ja, also ich
Aber
bin da, aber es ist krass, dass ich darüber nachgedacht habe, dass es nicht so schlimm wäre.
Damals hat halt dieses 4-0 halt echt noch weh getan, weil, ne, 2-11 davor das letzte Mal irgendwie gegen die
Ja.
Raunen und dann das nächste Mal, da war das Derby halt noch aufregend und kriegst du so eine Klatsche.
Ja.
Das war einfach nur, das tat weh.
Ja, und dann auch diese Streitereien in der
Ah, das war geil.
Fanszene
Ja,
und.
das ganze Nachbeben war dann auch nicht, hat es nicht besser gemacht.
Nee, und das hat sich einfach angefühlt, als wird jetzt alles zusammenbrechen.
Ja, es ist, ja.
Ja, aber gut. Du stehst in der Gegengerade? Mit wem?
Im Support-Block. Nee, Trommel, Support-Block.
Okay, cool. Machst du da auch was im Support-Block? Oder.
Also ich bin nicht aktiv im Support-Block dabei, aber ich stehe halt bei denen und helfe auch mal mit bei Choreos oder so, sofern es bei mir passt und ja.
Also bist du schon jemand, der auch gerne mitsingt und nicht nur aufs Spielfeld guckt, während man
Ja,
spielt?
schon. Also dem Mitsingen kann man sich nicht verwehren. Ich stehe direkt neben der Trommel, also neben dem Trommler, wieder hat man den Rhythmus ja noch drinne.
Ja.
Aber ja, bei mir ist schon eine Mischung irgendwie singen. Ich hüpfe nicht. Das ist nichts für
Das ist das
mich.
Einzige.
Und jetzt in die Knie gehen, ist das nicht so meins. Aber gut, manchmal mache ich es sogar noch, wenn ich übermotiviert bin. Aber ja, mit Supporten, meckern und manchmal starre ich auch einfach nur das Spielfeld für ein paar Minuten. Das ist da
Ja,
so.
also, oh, okay. Ich habe eine lustige Anekdote vom letzten Heimspiel bezüglich Hüpfen, bezüglich Einhaken. Ich fand es sehr süß. Stand in der Süd und ein Typ, den ich halt nicht kannte, stand neben mir und hat gesagt, es war eine Minute vor Anpfiff oder zwei oder so. Und er fragte mich, ob es gleich okay wäre, wenn er mich einhakt, was ja mega
Das
süß
ist voll
ist.
nett.
Ja,
Sag
und
super.
ich hab's halt null verstanden und habe ihn dann abrupt eingehakt. Ja, kein Problem. Und dann war halt so noch nicht mal Spiel angepfiffen und er dann so nach 30 Sekunden ungefähr,
Die
nein, das
Hüpfer,
ist
jetzt noch
nett,
nicht.
aber jetzt noch nicht. Ja, manchmal setzt auch alles aus, aber fand
Hat
ich
er dich
sehr
mit der
süß.
Nettigkeit aus der Fassung
Ja, mit
gebracht?
der Nettigkeit, völlig, völlig. Ich so, was, wie und so, ah, voll niedlich, aber auf jeden Fall, dass er das vorher gefragt hat. Ja, Props an dich, wenn du das hörst, war sehr süß, ich habe es erst später verstanden. Ja, sehr gut. Hast du denn auch irgendwas, was dich so richtig nervt an unserer Fanszene?
Ach, da gibt es immer mal wieder Sachen. Man hat sich auch immer wieder in den Haaren und es gibt immer Leute, die man nicht leiden kann. Aber es ist halt irgendwie, der Schaden ist groß genug, man kann sich aus dem Weg gehen. So.
Okay, nichts Explizites.
Also unabhängig von Co, also welcher Teil vom Stadion oder welche Gruppen oder so, Thema Sexismus, jetzt wo viel in Bewegung gekommen ist, ist mir aufgefallen, wie es eigentlich war, als ich aufgewachsen bin irgendwie. Und im Nachhinein nervt mich das und es nervt mich auch, dass mir das nicht bewusst war. So, also oder dass ich da irgendwie überhaupt keine, ja,
Ja.
nicht drauf, also da überhaupt nicht realisiert habe, dass es Sexismus ist, was da passiert. Und
Ja,
so.
das kenne ich
Ja,
auch,
also
ja.
irgendwie im Vorbeigehen meine Hand am Hintern oder so. Ich habe mit ein paar Leuten irgendwann mal, als das hier in der Fanszene hochkochte, mal drüber gesprochen und dann irgendwie mir aufgefallen, ich glaube, ich war so 14, als mir das erstmal passiert im Stadion. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ist das so, warum haben, also nicht nur, dass ich das durchgehen lassen, sondern warum haben die Leute um mich herum das durchgehen lassen? Das ist
Ja.
sowas, was mich nervt. Dass wir sind, ne, wir brüsten uns ja auch immer mit den Werten, für die wir stehen. Also gerade
Ja.
die, gar nicht der Verein an sich, sondern vor allem die Fanszene einfach so, ne? Also manchmal gehen die Werte vom Verein und der Fanszene auch auseinander. So. Und ja, im Vergleich zu anderen Vereinen, ne, klar, wir haben in den 80ern, wurden auch bei uns die Nazis aus dem Stadion geboxt. So. Also
Ja.
ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, irgendwie in den ersten Jahren im Stadion in der Nord war noch eine Reichskriegsflagge zu sehen. Ich kann mich daran erinnern. So,
Ja.
ne? Das ist nicht so lange her.
Ich wollte
Also,
gerade sagen, das ist nicht so lange
aber
her.
das Thema Sexismus, ich meine, sagen wir, hat in der Fanszene einen riesen Frauenanteil. Warum erst jetzt? So.
Ja.
Also das ist so das, im Nachhinein was mich ärgert. Aber jetzt nicht so was Akutes, weil jetzt es ist viel in Bewegung gekommen.
Ja, also sieht man ja an meiner Geschichte auch, dass es wieder in Bewegung kommt. Aber ja, ich habe auch viel immer gedacht, wieso, das ist doch alles super und so,
Ja,
ne? Und weil
genau.
man ganz viel gar nicht hinterfragt hat, ne? Ja, aber hast du denn auch irgendwas, was du richtig liebst an unserer Fanszene?
Zusammen sein, da sein. Im
Füreinander.
Prinzip, also im Prinzip genau das, was sich im Motto von St. Lepre auch wiederfindet. Wir sind immer für uns da. Man muss sich jetzt nicht irgendwie super eng kennen oder befreundet sein, so, aber am Ende des Tages irgendwie, ne,
Ja, man hat immer
man muss auch nicht
jemanden.
immer alle einer Meinung sein, irgendwie
Ja.
so. Und wie gesagt, manche Leute können sich auch nicht riechen, das ist dann so und so, aber wir sind trotzdem noch eine Fanszene, so, ne? Und es ist
Ja.
irgendwie unser Zuhause hier. Sonst würden wir nicht alle 2 Wochen hier hintappern.
Ja.
Und unter der Woche noch jede Menge Arbeit da reinstecken.
Ja. Ja, halt auch so Dinge wie Kumpel von mir, dem die Wohnung abgebrannt ist und der halt einfach Leute da hatte und selber.
Zack, hast du eine Couch, zack, hast du
Ja,
hier, was
genau.
brauchst du?
Ja,
Ja,
das
genau,
einfach
solche.
so, selbst wenn
Ja.
man sich nicht traut, das sofort zu sagen, die Leute sind halt schon da und haben da schon so ein bisschen mehr ein Gespür für auch, ne? Und das ist
Genau.
schon echt schön, ne? Ja, das muss man auf jeden Fall mal so sagen. Du bist ja auch sehr aktiv bei St. Depri. Rollstuhl-Erlebnisreisen bist du ja auch dabei. Ich auch, haha. Und bei Ballkult, der Verein, der hinter dem Jolly Roger steht, warst ja früher auch mal du, engagierst dich also gerne. Oder warum? Machst du so viel?
Ich weiß gar nicht, ob ich mich gerne engagiere. Ich mach's einfach.
Muss sein.
Keine Ahnung. Passiert irgendwie einfach. Ich rutsche da meistens irgendwie mit rein.
Ja, aber du
So.
könntest jetzt nicht nichts machen, ne? Also es muss ja schon immer irgendwas so ein bisschen sein, ne?
Also ich glaube, es ist eher so, dass das Engagement, was ich habe, es hat eher mich gefunden, als dass ich es mir gesucht oder ich es gefunden habe. Also es ist irgendwie ist mir das in den Schoß gefallen und dann bin ich auch dabei geblieben. So. Also Rollstuhl-Erlebnisreisen zum Beispiel bin ich einfach nur reingerutscht irgendwie und jetzt mache ich halt irgendwie die Infostände und solche Sachen mit irgendwie und helfe dann halt auch, damit Spenden reinkommen. St. Depri genauso. Ich wurde angesprochen, war da irgendwie bei ihr ersten Treffen und bupp, 10 Jahre später. So.
Ah, okay. Das beantwortet ja schon mal meine Frage. Also seit wann bist du bei St. Depri?
Von Anfang an
Von
tatsächlich.
Anfang an. Aber dann wurdest du angesprochen und dann
Genau,
halt.
also Freunde von Michel kamen halt nach seinem Tod auf die Idee irgendwie oder einfach der Drang, irgendwas zu machen. Und die haben dann halt verschiedene Leute angesprochen, unter anderem auch mich. Und dann haben wir uns das erstmal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, bei wem, irgendwo im Wohnzimmer getroffen, haben uns irgendwie das erstmal unterhalten und irgendwann, keine Ahnung, ein paar Monate später hatten wir die erste Veranstaltung mit dem Verein. Und keine Ahnung.
Ja, Wahnsinn.
Und dann hat sich's irgendwie überschlagen und jetzt sind 10 Jahre vergangen.
Ja, krass. Für alle, die es nicht wissen, Michelle ist ja vor 10 Jahren fast, ja, hat sich das Leben genommen und daraufhin hat sich St. Depri gegründet. Und du warst auch mit ihm befreundet und so hat sich das dann ergeben.
Ja, also ich war nicht super eng mit ihm befreundet, aber so halt, ne, was für mich auch Fanszene ausmacht, was ich damit meinte vorhin, halt so eine Fußballbekanntschaft, ne, so es war, man muss nicht immer die Nummer von einer anderen Person haben, aber so, wenn man sich sieht,
Ja.
es ist halt mehr als irgendwie nur Floskelaustausch, man fragt auch mal nach Privatsachen und so, aber man sieht sich eigentlich immer nur, er war jetzt niemand, mit dem ich mich anderweitig außerhalb von Heimspiel oder Spieltagen oder so verabredet habe, aber wenn man sich gesehen hat, waren wir immer herzlich miteinander.
Ja,
So.
ihr schreibt ja auch immer, dass Michels Tod nicht umsonst war, ne? Durch St. Depri auch so ein bisschen. Inwiefern?
Das war so ein bisschen auch, kam auch auf in der aus diesem Drang irgendwie, wir können das so nicht stehen lassen. So, also weil, wie ich gerade beschrieben habe, so wie ich Michael halt kannte, eben dadurch, dass ich ihn ne, so aus dem Umfeld halt kannte, Fußballbekanntschaft nenne ich es jetzt mal, für mich kam es natürlich aus nichts. Ich hatte keine Ahnung irgendwie. Und das ist ja auch das, was sich dann später bei den Treffen auch rauskristallisiert hat, dieser Drang. Es kann auch nicht sein, dass wir es nicht wussten. Ja. Wie kann es sein, dass wir nicht davon wussten? Wie kann es sein, dass er nicht, ne, dass wir nicht helfen konnten oder nicht mehr die Chance bekommen haben? Und das ist sehr in den Kern, im Impuls von St. Gibri eingeflossen, dass wir gesagt haben, wir wollen darauf aufmerksam machen, wir wollen eine Anlaufstelle bieten, wir wollen, dass die Leute in die Lage kommen, dass sie darüber reden können, damit es nicht nochmal passiert. Ja. So, und wenn das bedeutet, also ne, in den Jahren seitdem gab es noch mehrere Suizide in der Fanszene, ist so. Wir werden es nicht immer verhindern können, aber wenn wir es bei einer Person in den letzten 10 Jahren verhindert haben, haben wir das sehr erreicht. Ja. So, ne? Also desto mehr, desto besser natürlich, aber das war so der Impuls. Also dieses, wir können es nicht so stehen lassen.
Ja.
Im Prinzip.
War ja dann auch vielleicht so ein bisschen Trauerbewältigungsmechanismus gleich auch mit, ne, für euch, ja, und gleichzeitig, dass sowas nicht nochmal passiert.
Also für mich absolut,
ja. Ja. Ja, krass, auf jeden Fall. Okay, hier schon am Anfang gleich Gänsehaut, gut. Was sind denn deine Aufgaben bei St. Depri, um das mal ein bisschen wieder sachlicher zu bringen?
Aktuell bin ich zweite Vorsitzende von dem, also wir sind ja ein eingetragener gemeinnütziger Verein, ergo braucht man Vorsitzende etc. Ich habe wegen meiner Arbeit im letzten Jahr ein bisschen Pause gemacht und komme gerade erst wieder so ein bisschen in die Arbeit rein. Ich habe lange Zeit unser Projekt Brieföffner betreut, wo es darum geht, wenn Leute eben Probleme haben, können die Post nicht mehr aufmachen, der Briefkasten wird nicht mehr geleert, stapeln sich die Mahnungen etc. Und wir gucken, dass die Post bearbeitet, wir bearbeiten die Post mit denen und gucken, wenn die weiter Schuldnerberatung irgendwas brauchen, so, da schicken wir sie weiter.
Mhm.
Das habe ich lange Zeit gemacht. Und genau, bin beim Stammtisch eigentlich fast so häufig wie möglich da. Machen wir oft die Moderation auch beim Stammtisch. Ah. Ja, das sind so die aktuellen
Aufgaben. Und der Stammtisch, können wir jetzt nochmal, betonen wir bestimmt noch ein paar Mal, schreiben wir auch rein. Jeden dritten Donnerstag,
ja.
19.30.
Also ankommen 19.30, los geht's 19.45. Und ja, ich muss mich selber korrigieren, ich muss mir das selber nochmal einpflanzen. Ich habe es mich umbenannt, es heißt jetzt Themenabend.
Genau, Themenabend. Ach, das habe ich auch
bestimmt gesehen. Nachher einen auf dem Deckel von den anderen. Aber ich lerne noch.
Themenabend, genau. Vorher hieß es Stammtisch.
Genau.
Als Verena und Flo da waren, hieß es noch Stammtisch.
Genau.
Und in meiner jetzigen Recherche habe ich auch gesehen, dass es Themenabend heißt. Warum heißt es jetzt Themenabend?
Wir haben uns, das war schon ein längerer Prozess, der lief, also wir sind jetzt 9 Jahre dabei, irgendwie 8,5 Jahre ist das ganze Stammtisch schon jetzt seit ein paar Monaten Thema, deswegen bin ich noch in der Umstellungsphase. Und wir haben uns dafür entschieden, also die Anregung kam auch aus dem Umfeld irgendwie, also von Nutzer und Nutzerinnen von St. Depri, weil bei uns ganz häufig die Frage angeht, also ne, Stammtisch klingt immer irgendwie so nach Altmänner sitzen in der Kneipe und irgendwie wettern über die Welt. Das ist die eine Assoziation, die viele Leute haben, und die andere Assoziation war immer, dass irgendwie Leute nicht gekommen sind, bis sie sich aufklären können, weil sie das ist eine Selbsthilfegruppe. Und das ist halt explizit nicht, sondern deswegen nennen wir es jetzt Themenabend, weil das Konzept ist halt immer, dass es am Anfang eine halbe Stunde irgendwie einen Input gibt zu einem bestimmten Thema von Fachpersonen. Also wir haben internen Referenten, manchmal kommen aber auch von externen Referenten, die dann irgendwie für 30 Minuten nur ganz kurz ein bisschen Input geben zu einem bestimmten Thema.
Einen Vortrag halten.
Genau, einen Vortrag halten quasi. Und dann machen wir Pause und danach können halt Fragen gestellt werden zum Thema, aber auch zu anderen Sachen irgendwie. Und von daher ist es eben genau keine Selbsthilfegruppe, weil es ist halt nicht so, dass man ankommt und sagt irgendwie, hallo, ich bin der Klaus, ich bin depressiv irgendwie, oder hallo, ich bin, keine Ahnung, Tina und bin, was weiß ich. Ja. So, das muss man halt nicht machen, so, sondern man kann einfach hinkommen und sich hinsetzen, sich das anhören und nichts sagen und einfach wieder gehen im Zweifelsfall. Mhm. Was halt die Hemmschwelle im Vergleich zu einer Selbsthilfegruppe viel niedriger setzt. So, ja. Weil ich muss mit niemandem interagieren, wenn ich nicht möchte. Das ist ganz wichtig. Also wir haben tatsächlich auch Stammtischbesucher und Besucherinnen, die am Anfang irgendwie die ersten 3-4 Male wirklich nur gekommen sind, irgendwie Hallo gesagt haben, sich hingesetzt haben, zugehört haben.
Und wieder gegangen.
Die Fragerunde noch zugehört haben und dann haben sie Tschüss gesagt und gegangen. Mhm. Und dann hat es irgendwie so 3-4 Monate gedauert, bis die halt auch mal vielleicht selber eine Frage gestellt haben oder uns in der Pause angesprochen haben oder so. Ne? Und das ist ganz wichtig, also diese Hemmschwelle einfach runterzulassen. Und deswegen haben wir es umbenannt, um wegzukommen von dieser Assoziation Selbsthilfegruppe, dass man das besser abtrennen kann. Und deswegen dieses Ding Themenabend, weil wir halt immer ein bestimmtes Thema auch.
Mhm. Ja, da kann ja dann auch wirklich jeder kommen. Ne? Ja. Also da habt ihr jetzt, muss man kein St. Pauli-Fan sein?
Nein, muss man nicht. Wir kontrollieren keine Mitgliedsauswahl, meine.
Ja, das wäre hart. Also man kann betroffen sein selber, aber man kann auch Angehörige, aber man kann auch einfach interessiert sein, genau, und sich da hinsetzen. Genau. Und dann habt ihr aber ja auch immer noch so eine Box, eine rote Box. Genau. Was hat es sich damit auf sich?
Wir haben, die rote Box ist für anonyme Fragen. Das heißt, wie gesagt, eine halbe Stunde Input, dann machen wir eine Pause, irgendwie alle mal Luft holen und danach kommt die Fragerunde eben. Und wenn Leute eben sich nicht trauen, offen in die Runde vor anderen Leuten eine Frage zu stellen, vielleicht weil es zu persönlich ist oder vielleicht weil sie einfach schüchtern sind oder ne, selbstunsicher, wie auch immer, steht da halt die rote Box mit Zetteln und man kann die Frage aufschreiben, in die rote Box werfen und am Ende der Pause wird die geleert und dann wird halt geguckt und die Person, die halt vorne steht, beantwortet dann die Frage. Also das heißt, man kann die Frage stellen, ohne dass die anderen wissen, dass man die Frage stellt.
Ah, okay.
Also ne, diese Anonymität auch wieder, um die Hemmschwelle zu senken, dass man sich nicht gefühlt entblößen muss sozusagen oder wenn man sagt, oh, es ist mir irgendwie peinlich, das vor den anderen Leuten zu stellen, das kann man damit umgehen.
Okay, und kann man da auch Fragen reinstellen, die dann vielleicht nicht an dem Abend beantwortet werden, sondern irgendwie wann anders oder vielleicht was Grundlegendes? Ich habe jetzt hier irgendwie ein Problem, aber möchte das jetzt nicht heute besprechen. Wird sowas auch da rein oder ist das dann an?
Geht auch. Ja. Also wir haben daneben auch noch so Kontaktzettel, da kann man auch irgendwie ankreuzen, wenn man zum Beispiel irgendwie interessiert ist an Yoga oder an einem therapeutischen Gespräch oder am Newsletter oder so, dann kann man das halt da eintragen und auch in die Box werfen, die nehmen wir dann auch mit und kontaktieren die Person dann entsprechend und das Fragen wären dann natürlich auch eine Option, dass man sagt, irgendwie kann ich mal nachher mit irgendjemandem reden oder so zum Beispiel auch. Ne?
Ja,
oder,
okay. Ja, also du bist ja dann auch immer wieder mit harten Themen konfrontiert, ne? Kann man ja schon sagen, aber irgendwas muss dich ja an dieser Arbeit erfüllen. Warum machst du das?
Ich sehe die Rückmeldung, die wir kriegen. Mhm. Also ja, es sind immer wieder Themen, also es kommt immer drauf an, jeder hat seine schwierigen Themen, sag ich mal so. Manchmal, also es gibt auch, ist auch schon vorgekommen bei uns in der Gruppe, dass eine Person aus der Gruppe gesagt hat, den Stammtisch bin ich nicht da, das kann ich nicht, das Thema. So, okay. Mhm. Und ja, auch die Nutzerinnen und Nutzer bringen natürlich ihre Pakete mit. Mhm. Da muss man immer gucken, wie geht man damit um, was braucht die Person, können wir das wuppen, weil wir sind ehrenamtlich unterwegs. Wir können auch, also gerade zum Beispiel auf Facebook haben wir eine automatisierte Antwort, zum Beispiel zu sagen, wir machen das ehrenamtlich, bitte. Ne, wir sind hier, wir können keine Notfallversorgung machen.
Sozusagen. Ja.
So, ne? Dann verweisen wir halt immer an Telefonnummern oder Notfallhilfen etc. Ja. Aber das können wir ehrenamtlich nicht leisten. Dafür sind wir auch zu wenig. Und aber ja, es ist wichtig, das haben wir sehr gut sehr gemerkt, bei den Themenabenden zu gucken. Bei uns in der Gruppe gibt es ja auch Personen, die vom Fach sind, also ne, das beruflich machen. Und es ist eigentlich immer gut von Vorteil, wenn mindestens eine von den Fachexperten-Personen sozusagen beim Stammtisch auch anwesend ist, um im Zweifelsfall auch Sachen einzufangen und aufzufangen. Da muss man gucken. Also, weil wir gerade die Nicht-Fachpersonen, wir haben halt die Expertise eventuell auch nicht und können halt theoretisch auch viel falsch machen. Da muss man halt aufpassen.
Und wie seid ihr an diese Fachpersonen rangekommen? Also sind ja dann wahrscheinlich TherapeutInnen und...
Ein Teil war von Anfang an dabei, also waren auch Leute eben aus der Fernsehne, die dann von denen auch angesprochen wurden für dieses erste Treffen. Also das Konzept, was wir von Anfang an hatten, dass wir uns eben an Betroffene und Betroffene richten und aber auch an Angehörige und aber auch an interessierte Personen, haben wir immer versucht, bei uns in der Gruppe auch irgendwie alle drei Gruppen vertreten zu haben im Prinzip. Also Betroffene, Angehörige in der Gruppe, aber auch eben Fachpersonen in der Gruppe. Mhm. Und also so der harte Kern von dem, sag ich mal, Fachexperten und Expertinnen, die sind von Anfang an dabei. Und ja, Therapeuten, Psychiater, etc. Und ansonsten für Themen, also für die Themenabende, wenn wir zum Beispiel Input brauchen, Vorträge brauchen, dann zapfen die zum Beispiel auch ganz häufig ihr Netzwerk an und dann laden irgendwie Kollegen, Kolleginnen ein und die halten dann hier Vorträge zum Beispiel auch.
Und du hast ja gesagt, das sind immer verschiedene Themen, die bei diesem Themenabend, wo es Vorträge drüber gibt. Was ist da so? Sind ja nicht nur Depressionen. Ne? Was gibt es da sonst noch so für Themen als Beispiel?
Also im Prinzip versuchen wir oder haben wir über die Jahre alles Depression und dann geht der Kreis immer weiter raus im Prinzip abgedeckt. Also das kann mal das Thema Medikamente zum Beispiel sein. Mhm. Ne? Also und da geht es dann auch nicht nur um Antidepressiva, sondern es geht dann auch zum Beispiel um andere Psychopharmaka. Ne? Also so ein bisschen Medikamentenkunde irgendwie. Was gibt es? Wie wirken die? Das sind zum Beispiel Sachen, also das Thema Medikamente haben wir schon mehrfach gemacht in den letzten Jahren. Also wir wiederholen Themen auch gerne, mhm. um einfach nur vielleicht mal nochmal mit einem anderen Licht zu beleuchten und einfach auch um es wieder zu wiederholen. Dann halt auch, sag ich mal, benachbarte Krankheiten zu Depressionen, Borderline zum Beispiel, mhm. oder Angststörung mhm. oder andere Sachen, Persönlichkeitsstörung zum Beispiel. Jetzt hatten wir gerade das Thema Essstörung auch jetzt dabei. Ja. Also beziehungsweise Essen und Ernährung haben wir jetzt auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal gehabt zum Beispiel.
Okay.
Dann gibt es immer so ne, Thema, was gibt es für Therapieformen zum Beispiel, ne? Verhaltenstherapie oder wie funktioniert Traumatherapie? Wie funktioniert dies? Wie läuft das? Was muss man, ne? Und dann, ja, je nach Thema und alles um Depressionen drumherum. Ja. So.
Okay. Und du hast gesagt, ihr habt bei euch selber im Orga-Team sozusagen Betroffene, Angehörige und so weiter vertreten. Darf ich fragen, was es bei dir ist? Wie dein Draht ist zu St. Tibri?
Ich bin reingekommen als Betroffene. Inzwischen bin ich Betroffene und Angehörige. Mhm. Also Doppelrolle sogar. Und ich bin als Betroffene gestartet.
Okay, und die Arbeit hat dir die auch bei deiner eigenen Krankheit geholfen?
Ja. Definitiv.
Okay. Das ist ja schon mal auch für dich super.
Einfach. Also super viel auch für mich selber gelernt. Mhm. So, ne? Also super spannende Themen und dann nimmt man natürlich auch was für sich selbst mit.
Ja.
Und man tauscht sich halt auch mit den anderen, also auch wir vom Orga-Team sind Nutzer des Stammtisches eben manchmal. Mhm. Ne? Jeder für sich unterschiedlich, aber wir tauschen uns natürlich auch mit den Leuten, die zum Stammtisch kommen, aus. Und auch von denen lernt man mal was oder die lernen was von mir oder so. Ne? Ja. Also dieser Austausch ist halt wichtig.
Ja, dass das Ganze auch so ein bisschen normaler wird, das ist ja gerade in den Medien auch so ein bisschen der Fall.
Ja.
Also wir haben ja unglaublich viele Talkshows und Filme und Bücher über Depressionen, was ja gut ist. Aber wie du ja auch schon gesagt hast, ihr habt ja nicht nur Depressionen, ihr habt ja auch noch andere Krankheitsbilder. Aber kann man sagen, was kannst du Depression definieren? Kann man das überhaupt? Es ist halt immer so die Sache, ne?
Ja, es ist immer so die Sache. Es ist tatsächlich relativ schwierig. Es gibt, sagen wir, für die Fachpersonen, also die das beruflich machen, Therapeuten, Therapeutinnen, Psychiater, Psychiaterin, und das gilt nicht nur für psychische Erkrankungen, sondern auch für physische Erkrankungen, gibt es das sogenannte ICD-10. Mhm. Wir warten seit 3 Jahren auf das ICD-11, also neue Fassung. Da wurde viel geändert. Und da ist halt immer, ne, für Ärzte und Ärztinnen oder eben Psychiater, Psychiaterin, wenn die Diagnosen stellen und beispielsweise, wenn du krankgeschrieben bist, auf der Krankschreibung steht immer so ein Code. Mhm. So. Und das gibt's halt auch für Depressionen, das sind die F32-Diagnosen. Und da werden halt bestimmte Symptome beschrieben, irgendwie, die in der einen oder anderen Form auftreten und dann halt das ICD-10 ist da sehr stringent, dass sie sagen, es muss irgendwie so und so viele Symptome müssen über einen Zeitraum von mindestens so und so vielen Wochen irgendwie auftreten, damit es als Depression diagnostiziert werden kann. Das macht es aber super kompliziert, weil jeder hat, die Symptome sind so individuell. Ja. Also ich kenne Leute mit die schlafen gar nicht mehr, die liegen einfach nur noch wach da.
Ja.
Ich könnte 13 Stunden am Tag schlafen, also ich habe extreme Schlafbedürfnis. Einige Leute fangen an zu essen, einige hören auf zu essen. Mhm. So, also es kann von bis sein. Und auch Männer, Frauen, auch da gibt es Unterschiede. So, natürlich, ja. Es gibt Unterschiede. Sozialisation, Klasse, Hintergrund, Beruf, arbeitest du nicht. Entsprechend die Umstände verändern die Symptome natürlich auch. Aber ja, das ICD-10 versucht das natürlich irgendwie so ein bisschen einzufangen. Das ist halt so der offizielle Ärzteteil sozusagen. Depression beschreiben ist schwierig tatsächlich, eben weil es so individuell ist. meine Erfahrung mit Depressionen, also mit depressiven Phasen ist, duschen gehen ist schwierig. Also wenn ich duschen gegangen bin, war das der größte Erfolg, den ich in der Woche hatte. Mhm. So.
Also dieses Aufraffen.
Das Aufraffen ist ganz, ganz, also wirklich einfach den Fuß aus dem Bett nehmen. Brauche ich die gesamte Kraft, die ein Mensch am Tag zur Verfügung hat, im Prinzip.
Ja.
So, ne? Also im Prinzip, ja, als wenn du irgendwie komplett aus Marmor bist und du musst den Marmor bewegen. Und ein normaler Mensch muss halt nur den Holzstab bewegen und du hast den Marmorblock so ein bisschen. Das ist so schwer. Dann ist wieder auch sehr individuell Gedankenkreisen. Mhm. Es dreht sich alles im Kopf, du kommst nicht zur Ruhe. Auch wenn ich schlafe, ich habe keinen erholsamen Schlaf. Ich kenne Berichte von Leuten, die dann halt nicht mehr schlafen, weil die Gedanken kreisen, die liegen nachts wach, 6 Stunden und der Kopf dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich und du wirst irre davon.
Ja.
So, und dann musst du halt trotzdem noch in dieser Gesellschaft funktionieren. Irgendwie. Und das geht halt nicht.
Nee, wie soll das gehen?
Genau, das funktioniert halt nicht. Und dann geht die depressive Phase häufig noch tiefer. So. Und irgendwann hängt man drin fest, wenn du ein Pech hast.
Vor allen Dingen bedingt das ja dann auch das Körperliche, wenn ich nicht schlafe, kann ich ja dann auch rein körperlich schon nichts mehr machen, selbst wenn ich wollen würde oder wenn ich, ja krass, ich habe mich halt immer so gefragt, wann weiß ich, dass ich Hilfe brauche, ne, ist es halt so schwierig, ne, ist es, also nicht, dass es dann halt vielleicht doch schon zu spät ist irgendwann, ne.
Ja, das ist natürlich, ne, irgendwann muss man natürlich, wenn die Gedanken in eine gewisse Richtung kreisen, was halt auch häufig bei depressiven Phasen ist, gerade wenn das Thema Suizidalität aufkommt, also ne, wenn irgendwie Gedanken in die Richtung kommen, dann ist natürlich irgendwie das so der Schuss vom Bug. Und wenn man es dann noch realisiert, hat man Glück. So, aber was viele Menschen, die an diesen Punkt gekommen sind, glaube ich, erkennen, ist dieses, es geht häufig gar nicht mehr darum, betrifft nur ein paar Menschen, das betrifft nicht alle Menschen, das ist natürlich wieder ganz individuell, es geht gar nicht um Sterben, sondern es soll einfach aufhören. Ja. So, ne, das Ding. Also wenn man, das ist so ein, war für mich so ein Marker, wo ich gesagt habe, jetzt irgendwie, also das war für mich so der Aufwachpunkt bei meinen ersten depressiven Phasen. Und manchmal ist es tatsächlich für das Umfeld einfacher. Auch etwas, was ich über die Themenabende, über die Jahre von vielen Angehörigen, die sich Rat geholt haben, mitbekomme. Sozialer Rückzug. Also in dem Moment, wo ich realisiere, meine sozialen Kontakte leiden. Beispielsweise, ich sehe meine Freunde nicht mehr, ich kraft mich nicht mehr auf, ich habe keine sozialen Kontakte mehr. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich es nicht kann. Spätestens dann, auch wenn es vielleicht keine wirklich nach ICD-10 wäre es vielleicht nicht als Depression diagnostiziert, aber spätestens dann würde ich Leuten raten, wenn sie merken, okay, ich sehe meine Freunde nicht mehr, aber ich kann einfach nicht. Da würde ich tatsächlich, ich persönlich schon raten, da ist Hilfe notwendig, weil der Verlust vom sozialen Umfeld ist das, also gerade für Leute, glaube ich, in unserer Szene, unserer Fanszene, weil wir eben diesen Bezugs- und Angelpunkt haben und wenn du da nicht mehr dran teilnimmst, wenn du nicht mehr zum Spieltag gehst, so etwas, was wir, die einen seit einem Jahr, die anderen seit 30 Jahren, ist egal, ne? Aber wenn du eine Sache in deinem Leben hast, das muss nicht St. Pauli sein, kann was anderes sein und das hört auf, so, also eigentlich dein Hauptfreizeitpunkt, wenn der wegfällt, dann ist es kurz vor knapp, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Suchen meiner Meinung nach, damit man das einfach wiederfindet.
Ja. Und kann man sich dann auch an euch wenden, also eine E-Mail schreiben?
Ja. Also wir bieten therapeutische Gespräche an. Das sind keine offiziellen Therapiegespräche. Also
Erstgespräche?
Ja, man kann relativ, in der Therapiewelt hat sich vor ein paar Jahren etwas verändert. Die Therapeuten und Therapeutinnen mit Kassenzulassung sind inzwischen verpflichtet, Notfalltermine, also Slots freizuhalten. Und über die Kassenärztliche Vereinigung kommt man inzwischen innerhalb von 4 Wochen tatsächlich an ein Erstgespräch bei Therapeuten. Das Problem ist, das sind halt nur Lückenfüller, hast ein Erstgespräch und dann wird dir gesagt, ob du vielleicht mal weiter Hilfe brauchtest oder nicht, einen Therapieplatz musst du dir trotzdem selber
suchen. 4 Wochen ist aber ja auch trotzdem
irgendwie. Ist auch nicht geil, genau. Und auch die Anzahl an Therapeuten und Therapeutinnen mit Kassenzulassung in Hamburg ist auch nicht die größte. Und von daher, wir haben und da auch einen Termin machen irgendwie und jemanden, den man nicht kennt und nicht einschätzen kann, weil die Termine sind rar, das heißt, man nimmt, was man kriegen kann. Ist halt auch nicht immer ideal. Und deswegen haben wir auch von Anfang an eben, ja, ähnlich wie Erstgespräche, so Notfalltermine angeboten. Mhm. Da kann man auch mehrere bei uns wahrnehmen. Auch wir können keine Therapieplätze vermitteln. Das ist einfach nicht machbar in dem System, wie das Ganze funktioniert, ja, leider. Aber wir können durch die Gespräche versuchen wir halt zu überbrücken und können dann auch irgendwie gucken, irgendwie beraten, beziehungsweise auch in die richtige Richtung weisen, wie komme ich an einen Therapieplatz oder ist es schon ein Fall für die Klinik zum Beispiel, mhm, auch so, ne? Und bei uns die therapeutischen Gespräche ist, geht halt auch mehr als eins potenziell. Und wir haben auch mit einen Grund, warum wir relativ wir sind auf Spenden angewiesen generell, aber auch dafür für die therapeutischen Gespräche geben wir Geld aus, weil das teilweise eben auch Therapeuten und Therapeutinnen sind ohne Kassenzulassung. Ah, ja. Also das heißt, selbst wenn die Person, die das dann über uns nutzt, krankenversichert ist, können die Therapeuten mit Kassenzulassung das natürlich abrechnen. Die ohne können es nicht. Aber wir haben halt von vornherein auch gesagt, dass wir es finanzieren. Also, ne, klar, da wo eine Versicherung da ist, kann es eben auch abgerechnet werden. Aber wir haben halt auch gesagt, wir finanzieren die Gespräche, um dieses Thema Kassenzulassung zu umgehen und auch, falls jemand nicht krankenversichert ist oder falls irgendwas ist. Das kommt eingeschränkt, auch vor, wie auch immer, damit die, da, also das Thema, wie bezahle ich dafür etc., das darf halt kein Thema sein. Das wollten wir wegnehmen.
Ja. Hat sich das Ganze dann durch Corona jetzt, also weil es wurde ja eh schon als wir oder als Tim und Johnny mit Verena und Flo aufgezeichnet haben, hieß es schon, es gibt keine Therapieplätze. Jetzt ist es 6 Jahre her. Jetzt ist es wahrscheinlich explodiert auch so ein bisschen durch Corona. Oder habt ihr da irgendwie auch das Gefühl, dass es dadurch noch schlimmer geworden ist?
Ich persönlich das vielleicht, unsere Fachleute aus dem Orga-Team würden das vielleicht anders beantworten, das weiß ich nicht. Aber unser Eindruck, mein Eindruck bisher nicht. Mhm. Wir hatten Richtung Ende Corona, da gab es auch noch Beschränkungen. Da durften wir netterweise vom Verein die Stammtische, also die Themenabende, in der Nordkurve machen, damit wir auch den Abstand halten können. Das war ganz gut im Sommer.
Ah ja, okay.
Da hatten wir auch einmal das Thema Auswirkungen, also quasi so Corona, zum Beispiel irgendwie, ne, Homeoffice, Corona, Lockdown, irgendwie Anstieg an Therapieanfragen, irgendwie, und da hat halt einer von unseren Fachexperten, der auch eine eigene Praxis hat, dann auch berichtet, so ein bisschen aus seinem Alltag seinen Eindruck eben. Und
okay.
Ja, natürlich durch Lockdown etc., ne, soziale Kontakte fallen weg, ist es vielleicht bei der einen oder anderen Person irgendwie dann zu einer depressiven Phase gekommen oder was auch immer oder anderen psychischen Problem. Soweit ich weiß, gibt es da bisher keine belegbaren Statistiken, dass es wirklich gravierende Auswirkungen hat. Aber ich glaube, das wird sich auch erst in ein paar Jahren zeigen. Ne? Das spiegelt sich noch nicht so schnell wieder, weil so schnell sieht man das einfach auch nicht. Aber die Lage in der Therapiewelt ist einfach, war vorher schon katastrophal, von daher, ob da jetzt auch Leute dazukommen oder nicht, ist dann auch grob viel gesprungen. Katastrophe ist Katastrophe.
Ja, weil an sich, das meinte Verena auch, dass das ja gut, dass mehr darüber gesprochen wird, dass es halt normaler wird, dass sich Leute auch schneller vielleicht dazu entschließen, einen Therapieplatz wahrzunehmen oder einen haben zu wollen. Und es sind aber keine da oder nicht genügend. Das ist halt natürlich echt ätzend. Also es wird halt immer mehr darüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall gut. Ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass da so viele SchauspielerInnen, viele Menschen, die im Showbiz arbeiten, dass die dann sagen, ja, ich habe eine Depression, ich stehe dazu und so. Das passiert jetzt immer mehr. Aber ich glaube, für manche Berufsgruppen ist es nicht so einfach zu sagen, ich bin jetzt hier der Chef von einer kleinen Firma und ich habe Depressionen. Ist schon ein Unterschied, ne?
Ja, oder auch Fußballer. Das ist das Beispiel. So, ne? Also Andreas Biermann ist ein gutes Beispiel. Der hat sich suizidiert. Robert Enke. Der hat auch nichts gesagt.
Ja.
Ne? Also beziehungsweise sein nächstes Umfeld wusste das, aber seine Arbeitskollegen, also seine Mitspieler, die anderen Leute aus dem Team, wussten es nicht. Und das ist ja egal, ob es jetzt die Profimannschaft ist oder ob es eben der kleine Handwerkerbetrieb ist. Das ist halt dieses Ding. Man muss es halt normalisieren.
Ja.
So, also was ich positiv sehe an Veränderungen, gerade aber auch bei größeren Firmen, das ist jetzt eher nichts für den kleineren Handwerkbetrieb, mein Arbeitgeber hat das zum Beispiel auch gemacht, quasi von extern, dann, die haben das während Corona eingerichtet, so eine Notfall, also einfach nur so eine Art Seelsorge-Telefonnummer, wo wir als Mitarbeitende anrufen können und eben genau dieses Thema Psyche da Fachpersonen sind, wo mein Arbeitgeber mir was zur Verfügung stellt, wenn ich da Beratung brauche.
Mhm.
So, und das machen viele, viele größere Firmen inzwischen. Also ja. Das wird schon gesehen, aber das ist natürlich für einen kleinen Handwerkbetrieb mit 10 Mitarbeitenden, ist das natürlich nicht so wirklich was.
Nee.
Da muss man immer gucken. Aber ja, es ist natürlich, es gilt in der Gesellschaft immer noch, ne, wenn man zugibt, okay, ich bin psychisch krank, sei es jetzt die Depression oder was anderes. Das ist halt auch etwas, wo wir gesagt haben, man muss drüber reden, wir wollen entstigmatisieren. Mhm. Also es wird immer noch von der Gesellschaft häufig immer noch als Zeichen der Schwäche gesehen. Ist und in dem Moment, ich finde, meiner Meinung nach, in dem Moment, wo jemand den Mund aufmacht, ist es genau das Gegenteil.
Mhm.
Weil es, es braucht eben aufgrund der Gesellschaft ganz, ganz viel Kraft und Mut zu sagen, hey, ich bin übrigens psychisch krank.
Ja, ich habe mich halt immer gefragt, was ist genau das Tabu? Also ist es genau das, dass man ja, dass man sich schwach fühlt, oder ist es das, dass irgendwer denkt, oh Gott, die ist ja verrückt, mit der will ich nichts zu tun haben, oder ist es diese, die kriegt ja gar nichts mehr hin, oder die übertreibt ja völlig die Mimose, oder was ist da genau das Tabu, oder dass man nicht mehr darüber sprechen möchte?
Ich glaube, eine Mischung aus allem. Mhm. So. Also einmal in der Gesellschaft, in der wir leben, der Leistungsdruck halt auch, ne? Mhm. Wenn du nicht mehr funktionierst, ne? Gerade jetzt während bzw. nach Corona war, ist das ja jetzt auch so ein Thema, ne? Ich nicht unendlich Überstunden machen, weil ich arbeite so viel, wie ich bezahlt werde. Und ja. Warum soll ich mich für irgendeine Firma, die Millionen Gewinne macht oder was auch immer, mir den Rücken krumm schuften? Ich mache meine Stunden und ja. Dafür werde ich bezahlt und das ist fair. So.
Ja.
Und ne, aber das trotzdem dieses Thema Leistungsdruck, ne? Das kommt jetzt halt auch, darüber wird jetzt auch viel mehr gesprochen.
Mhm. So, ja. Ne?
Und das wird auch mal viel mehr hinterfragt. Und das wird, glaube ich, auch noch langfristig was verändern. Aber ja, in der Gesellschaft. Genau, kann, was einem begegnet, ist dann halt irgendwie so von wegen, ja, ich habe auch mal einen schlechten Tag, zum Beispiel. Ja. Ja, so, tolle Reaktion. Ja, geil. Irgendwie.
Ja.
Klammer halten, setzen sechs. So, ne?
Ja.
Also, ne, aber da, und
na,
aber
gut, das sind, danke.
Genau, und das sind halt so Erfahrungen, die viele Leute machen irgendwie, ne? Und ja, von Frauen, meiner Meinung nach, also über die Jahre, weil sagt die irgendwie Frauen, mit denen ich bin, über dieses Stigma, wo ich mich drüber mit denen drüber unterhalte, auch ganz häufig von wegen ne, die Verrückte dann irgendwie.
Ja.
Und bei Männern halt eher dieses, du bist ja ein Bäucher. Ne?
Ja,
ne? Also da kommt diese toxische Maskulinität dann auch wieder rein. Also es sind halt echt Dynamiken, einfach ein Konglomerat an ganz, ganz vielen kloppendämlichen Sachen, die dazu führen, dass die Leute eben nicht drüber reden wollen.
Ja, ist echt krass. Also ich habe auch das Gefühl, bei uns müsste man ja meinen, dass es nicht mehr so das Tabu ist in unserer Fanszene. Aber auch da, also habe ich immer das Gefühl, wenn jetzt irgendwie jemand in die Klinik muss oder so, dass es dann halt, dass man da nicht so offen drüber redet. Also für mich ist es relativ normal, aber manche trauen sich das nicht zu sagen. Also
ja, und das ist ja genau das, was wir anbieten wollen, irgendwie, dass die Leute irgendwie, und sei es nur die Plakate, die wir im Stadion haben oder so, das ist halt, wir haben den Ort ja auch sehr speziell uns ausgesucht.
Ja, die Plakataktion, erklär die nochmal.
Genau, wir haben im Stadion und in allen Stadion, ja, Räumlichkeiten, also auch Fanland, Fanräume, Geschäftsstelle etc., auf allen Klokabinen, und das gilt für die Haupt, das gilt also VIP-Bereich, das gilt für alles.
Ja.
Hängen Plakate von uns. Wir haben verschiedene Leute, die sich daran ablichten lassen. Und immer mit einem Zitat, was für sie Symptom der Krankheit ist. So.
Mhm.
Also beispielsweise das Gedankenkreisen zum Beispiel ist auf einem der Plakate.
Mhm.
Oder auch Selbstzweifel im Sinne von, haben die mich, mögen die mich überhaupt? So, keiner liebt mich irgendwie so, ja, nicht dazugehörig zu fühlen, etc. Und die hängen halt nur auf den Klokabinen und auch nur im Stadion, das haben wir ganz explizit so gesagt. Das, also war die Überlegung, irgendwann war vielleicht auch noch irgendwie die ein, zwei Kneipen, haben wir gesagt, nee, das ist zu viel Publikum, was damit Scheiß machen könnte, sage ich mal so. Weil es halt auch Menschen sind, die sich da mit dem Gesicht hinstellen. Das ist natürlich ganz sensible Sache. Aber wenn man sich mal überlegt, bei einem Spieltag, das Stadion fast 30.000 Menschen, wenn du dann das Personal noch dazu nimmst, sind das an einem Spieltag über 30.000 Menschen. Und unter 30.000 Menschen, der einzige Ort, wo du alleine bist im Stadion, ist die Klokabine.
Ja.
Und in dem Moment, wo du das Plakat siehst, kannst du einmal ehrlich mit dir selber sein. So. Und im Zweifelsfall abfotografieren.
Ja.
Und dann kannst du rausgehen und irgendwie wieder so tun, als wäre nichts. Aber dann weißt du, wenig kannst du das halt vielleicht mal auschecken, was wir machen. Und merken, hey, da reden ja Leute drüber.
Mhm.
So. Und das ist halt auch eben dieser Ansatz, dass wir sagen, und mit den Plakaten, also die Leute, die sich da haben ablichten lassen, dieses, hey, mir geht's so, wenn es dir auch so geht, ist okay.
Ja. Und das ist ja auch schon, das habt ihr schon gleich zu Beginn irgendwie, ne, gemacht, ne?
Das war unsere allererste Aktion.
Ja.
Das zweite war dann der das Thema.
Der Themenabend, oh, genau.
Ich muss echt noch trainieren.
Genau. Aber das ist ja dann, die hängen ja dann da schon fast 10 Jahre dann, ne?
Ja.
Also das, wollt ihr das so beibehalten oder wollt ihr das nochmal erneuern oder gibt es da nochmal irgendwie eine?
Wir haben zwischendurch nochmal neue Motive, also neue Personen, neue Plakate dazugenommen, haben das jetzt aber schon länger nicht geupdatet. Aber wir gucken regelmäßig, dass wir einmal durchs Stadion gehen und gucken, wo sind Plakate kaputt zum Beispiel auch. Also wir erneuern die schon regelmäßig, aber die Motive sind die gleichen.
Ganz, ganz tolle Sache. Also auch gerade diese Idee dahinter, dass man dann da alleine ist und so. Also wirklich richtig toll.
Und ich habe einen unglaublichen Respekt vor den Leuten, die sich da haben ablichten lassen und sich da wirklich, die haben wirklich blank gezogen. Also, und da habe ich einen riesen Respekt davor. Und ich weiß aber auch inzwischen über die Jahre aus Erfahrung, dass die Plakate genauso wirken, wie wir es wollten. Also wir sind schön, Leute zum Stammtisch gekommen, weil sie das Plakat gesehen haben und gesagt haben, hey, das, was der da gesagt hat, das kenne ich auch. So. Also es hat funktioniert.
Und auch gerade das, was du da gerade zitiert hast mit dem Nicht-Dazugehören, das habe ich auch manchmal.
Oh ja.
Also das haben, glaube ich, gerade bei uns in der Fanszene viele, weil es einfach auch so groß ist und man so viele Leute kennt und so. Ne? Das ist schon auf jeden Fall auch nicht immer einfach. Ne? Also viele... Klar, es ist, glaube ich, gerade bei uns gut, dass wir sowas haben wie St. Depri jetzt auch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch für manche schwierig ist, vor Leuten zu sprechen, die sie kennen, also die ich vielleicht aus dem Jolly kenne oder die ich aus dem Stadion kenne. Ist das auch noch, also habt ihr so eine Rückmeldung auch schon mal bekommen?
Nicht, dass ich mich erinnern könnte.
Ja, okay. Also es ist eher so dieses, dass es eher positiv ist, wenn man sich kennt.
Ja, also aber es waren schon auch trotzdem noch Leute da. Ich kam gerade die Erinnerung hoch, keine Ahnung, wie viel Jahre das her ist, irgendwie zwei Leute, die zusammen nebeneinander im Stadion quasi stehen, schon zu dem Zeitpunkt schon länger und sich aber eben nur vom gemeinsam in der Kurve stehen kannten und sich dann beim Thema begegnet sind und beide waren so, huh, wie du auch.
Ach krass, ja.
Irgendwie, also das war auch eine spannende Situation damals.
Ja, dass man das auch nicht davor
Haben sich jeden Heimspieltag irgendwie nebeneinander gestanden, sich auch auch mal gequatscht, so wie ich das beschrieben habe, irgendwie wie es zwischen mir und Michelle war, so hatten die so eine Bekanntschaft quasi so und dann begegnen die sich hier und sind so im Moment wie du auch, hä? Wieso haben wir da nie drüber geredet?
Ja.
So nach dem Motto. Aber das ist halt genau das. Also ja, natürlich kann es helfen, aber gerade dieses Thema Dazugehörigkeit, ne, also wenn ich irgendwie sowieso schon Zweifel habe, irgendwie die anderen wollen mich eigentlich hier gar nicht haben und solche Sachen, wenn solche Gedanken dabei sind, dann ist halt dieses Thema Entstigmatisierung, das ist dann nochmal eine extra Hürde. Also nicht nur zu sagen, okay, ich hab eine psychische Erkrankung oder wie auch immer, ich bin halt nicht ganz fit, ob ich jetzt ein gebrochenes Bein habe oder eine psychische Erkrankung, bin halt nicht fit. So. Ist noch eine Sache, aber wenn ich dann diese Selbstzweifel quasi habe, ob ich dazugehöre oder nicht, das ist natürlich nochmal die doppelte Hürde. Und das ist hart.
Ja.
Das ist hart. Und da weiß ich auch aus Erfahrung ganz viele Leute, dadurch, dass St. Depri sehr prominent in der Fanszene ist, die sich da über die Jahre irgendwann mal diese Hürde dann überwinden konnten und irgendwie auch mal sagen konnten, so, ey, mir geht's nicht so ganz gut. Und wenn es dabei bleibt, ist ja auch schon der erste Schritt.
Man kann ja auch nur eine Mail schreiben, man muss
zum
ja
Beispiel,
auch nicht.
Zum Beispiel, genau. Also, ja. Also das kann auch komplett anonym per Mail passieren, gar kein Problem irgendwie. Also die therapeutischen Gespräche vermitteln wir sowieso über Mail. So, wie gesagt, beim Stammtisch, ja, natürlich, man kennt sich vielleicht vom Gesicht her, irgendwie die Person kennt vielleicht uns oder wir kennen die Person vom Gesicht her, können die irgendwie zuordnen, aber im Zweifelsfall ist jetzt nicht so, wenn wir vom Stammtisch, also wir vom Orga-Team, weißt du, wer gestern beim Thema war, das würden wir niemals machen. So, das ist ja auch ein geschützter Raum. So, ja. Das ist ganz wichtig.
Ja, das ist halt wirklich auch nochmal wichtig zu sagen, ne? Ja. Du hast ja auch schon so ein bisschen, oder hatten wir das noch gar? Weiß ich nicht, ich frage es trotzdem, auf jeden Fall, gibt es auch so ein Part-Innen-Projekt, ne? Also, wenn der echt ätzende Fall eintritt, ich schaff's nicht ins Stadion, da, was ist dann, also was passiert dann?
Genau, also wir haben Partinnen und Paten und die sind... stehen quasi zur Verfügung, wenn ich es nicht mehr schaffe, Antriebslosigkeit, schlechte Phase, wie auch immer, ich schaff's nicht mehr aus dem Haus, ich schaff's nicht zum Themenabend, ich schaff's nicht ins Stadion, ich schaff's nicht mehr zum Yogakurs, was auch immer, also wir bieten ja auch Sportkurse zum Beispiel an, Wir haben das Paten- und Patin-Projekt inzwischen auch erweitert, also nicht nur für Spieltage, sondern eben auch zum Beispiel zum Thema Begleitung. Und die sind da und im Zweifelsfall je nach Verabredung, das wird dann individuell verabredet, stehen die halt beispielsweise irgendwie unten bei dir vor der Tür und klingeln und hey, wir sind verabredet, komm mal runter und nehmen einen an der Hand und nehmen einen mit. So.
Okay.
Also einfach nur, weil wir, damit man nicht diesen Schritt, diese Überwindung, sich da hinzuschleppen, dass man nicht allein ist.
Okay, und wenn man es dann aber nicht schafft, Tür zu öffnen?
Dann ist es manchmal so. Und dann gibt es vielleicht nochmal einen zweiten Versuch. Und wenn es beim dritten Mal nicht klappt, dann muss man gucken. So, also dann haben wir aber auch eben wieder unsere Fachperson. Das ist noch nicht vorgekommen, tatsächlich, soweit ich weiß. Aber im Zweifelsfall, als wir das konzipiert haben, haben wir es auch so bereitgelegt, dass wir gesagt haben, im Zweifelsfall, wenn das irgendwie 2-3 Mal nicht klappt, irgendwie vielleicht dann nochmal die Rückfrage so, okay, können wir dir vielleicht ein Gespräch anbieten? Wie auch immer, irgendwie brauchst du was anderes als Patin im Projekt. Aber ja, es gibt tatsächlich Tandems, die gehen immer noch zum Yoga, glaube ich, irgendwie so ein Patin, so ein Tandem, das sich da gefunden hat quasi. Und ja, aber genau, dieses Mitnehmen zum Spieltag, ganz wichtig, damit die sozialen Kontakte halt auch erhalten bleiben. So.
Und ich kann jetzt, also jeder kann einfach eine Patin oder ein Pate werden, also und kann sich bei euch melden und sagen, ja, würde ich machen. Ja.
Also wir haben tatsächlich die letzten Jahre ziemlich einen Überschuss an Paten und Patinnen und wenige Nutzer.
Ja.
Also von daher kann es gut sein, wenn man sich da meldet. Dem ist natürlich gerne auf, aber es kann natürlich sein, dass irgendwie in den nächsten 3 Jahren nichts passiert. Also das kann tatsächlich vorkommen.
Aber es ist ja gut, dass es das überhaupt gibt. Ne?
Aber ja, genau, man kann sich bei uns melden. Also sowohl, wenn man begleitet werden möchte oder wenn man jemanden begleiten möchte, anbieten möchte, jemanden zu begleiten.
Ja. Okay, ja, und dann hast du auch schon erzählt, dass es dieses Brieföffnerprojekt, System gibt. Was bedeutet das genau, also wenn jemand seine Briefe nicht öffnen kann?
Zum Beispiel, also so diese Antriebslosigkeit kann gerne mal dazu führen, dass man eben Bürokratie, Papierkram irgendwie sich damit nicht mehr beschäftigt und dann stapeln sich die Mahnungen oder irgendwie, keine Ahnung, Krankenkasse, was auch immer, oder auch Miete kann in Gefahr geraten, also ne, bis hin zur Zwangsräumung, weil man nicht mehr in der Lage ist, sich so um seine Angelegenheiten zu kümmern. Das kann gerne vorkommen. Und dafür ist eben der Brieföffner da. Da können die Leute, also wir hatten es wirklich schon eine IKEA-Tasche voll, ungeöffnete Briefe. Okay. Und wir haben uns hingesetzt, wir haben alle Briefe aufgemacht, haben sortiert, haben geguckt, wo was gemacht werden und haben dann, genau, die Person ist dann mit einem riesigen sortierten Papierscheibe wieder raus und hat ein paar To-Dos. Und dann wiedergekommen und dann haben wir geguckt, okay, ein To-Do noch am anderen abarbeiten.
Ach, okay, krass.
Und das geht halt auch darum, also damit die Angelegenheiten halt geklärt sind. Also zum Beispiel auch, wenn man krankgeschrieben ist und dann geht es ums Krankengeld und sowas. Wenn man sich darum nicht kümmert, dann kommt plötzlich kein Geld mehr. Dann geht man in die Miesen, dann geht man in die Schulden. So, dann verschuldet man sich, dann verliert man eventuell die Wohnung und das muss halt verhindert werden.
Ja, und das findet hier im Fanladen dann statt?
Momentan machen wir es nur noch auf Anfrage. Durch Corona mussten wir es tatsächlich aussetzen und die Nachfrage war relativ gering, aber der Brieföffner hat eine eigene E-Mail-Adresse, die ist auch auf der Website zu finden und da können wir einfach, kann man uns einfach anschreiben und dann machen wir individuelle Termine, meistens idealerweise vor dem Themenabend, also am dritten Donnerstag im Monat vor dem Themenabend, hier drüben im Konferenzraum von den Fanräumen. Wir können aber auch gucken, wenn das nicht geht, andere Termine flexibel.
Und das macht dann eine Person von euch aus dem Orga-Team? Ne?
Genau, ja. Genau. Also es gibt im Prinzip 3 Leute von uns, die da je nach Terminlage zur Verfügung stehen und dann gucken wir, wer es macht.
Okay. Das ist halt so krass. Ist es so dieses, dass man es dann nicht schafft, aufgrund der vielleicht Depression oder vielleicht der Erkrankung, dass man, wie du sagst, das Duschen schon schwer ist, dann schafft man natürlich erst recht nicht, einen Brief aufzumachen. Oder ist es wirklich so dieses, ich mach die Augen zu und dann ist es nicht da? Oder
Ja, also es ist gerade dieses, wenn ich nicht aus dem Bett komme, gehe ich natürlich auch nicht runter zum Briefkasten. Ja. Das ist natürlich das eine. Also entweder Briefkasten quillt über oder wenn ich die Briefkasten wenigstens leere, bleibt es halt ungeöffnet liegen, weil einfach es wächst über einen hinaus und es ist wirklich so wie so ein riesen Damoklesschwert irgendwann, irgendwie, weil man einfach vollkommen überfordert ist, weil der Kopf halt nicht funktioniert. So, und das kann halt einfach in diese Spirale reinführen und kann manchmal auch so, selbst wenn man Post öffnet, es kann manchmal auch sein, ich habe vergessen, eine Rechnung zu bezahlen und dann kommt die erste Mahnung und zack und dann ist es halt, und dann macht man zu.
Ja.
Das kann vorkommen.
Ja, krass. Und du hast es auch schon erwähnt, ihr habt auf jeden Fall Sportprogramme auch, Yoga, progressive Muskelentspannung.
Genau. PME, progressive Muskelentspannung, ist was Ähnliches, vergleichbar mit autogenem Training.
Mhm.
Ist immer ganz gut, wenn man, vor allem wenn man Einschlafprobleme hat. Bei mir funktioniert das zumindest ziemlich gut.
Ja.
PME läuft momentan noch digital, was auch ganz gut ist.
Mhm.
Yoga läuft, glaube ich, schon länger wieder in Präsenz.
Mhm. Hier ja. Im Fanräume oder wo findet
Nee, schon? Yoga ist jetzt hast du mich auf keinen Fuß erwischt, Flachs in Altona,
okay.
Eisenplatz.
Ah ja, super.
Genau. Und dann haben wir noch eine Sportgruppe, die trifft sich immer sonntags in der Sporthalle Altona Straße, Ecke Bartelstraße. Und Andreas ist ein Sporttherapeut, der macht die Gruppe schon seit Anfang an für uns.
Ja.
Und jetzt im Sommer waren die auch mehrfach im Stadtpark irgendwie, haben da ein bisschen Batman irgendwie im Freien gespielt und so. Und genau, die Sportgruppe ist einfach, ja, offene Sportgruppe. Da ist halt eine Sporthalle zur Verfügung. Andreas ist Sporttrainer und er macht halt, worauf die Gruppe Bock hat. Soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, im letzten Jahr wird sehr viel Batman-Folgen gespielt.
Batman.
Ja. Also anscheinend hat die Gruppe irgendwie ihren Favorite Sport gefunden und das ist Batman, aber es werden auch andere Sachen. Also zum Beispiel auch, wenn die Leute Bock haben, auch Zirkeltraining zum Beispiel mal oder Basketball oder whatever. So, also die Halle ist da, steht zur Verfügung und Andreas guckt dann, worauf die Leute Lust haben.
Badminton. Ich kann nur hin und her und dann habe ich immer ganz viele bei Federball. Das schaffe ich, aber ich kann nicht gegeneinander spielen. Das geht nicht. Ich kann nur miteinander spielen. Aber das kostet dann auch nichts.
Genau. Also sowohl also Yoga, PME, alle unsere Angebote sind kostenlos.
Mhm.
Es war uns sehr wichtig, weil es darf nicht im Geld scheitern.
Mhm, genau.
Also es war, ist einfach wichtig, dass die Leute, beim Sportverein kostet Geld, das können sich manche Leute nicht leisten. Einmal die Woche Sport machen tut gut bei
ja.
Depressionen. Und deswegen bieten wir alles kostenlos an und finanzieren das Ganze durch Spenden.
Mega. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall ja, Geld. Wie finanziert ihr euch denn? Wie macht ihr das?
Spenden.
Nur Spenden?
Tatsächlich, ja. Genau, wir haben jetzt gerade wieder im Sommer vor gar nicht so langer Zeit einen Spendenaufruf rausgehauen. Also alle, die hier zuhören,
ja.
Spendet gerne.
Wir verlinken den sonst auch nochmal.
Genau, das wäre cool. Und ja, also wir müssen halt den Spenden akquirieren, um die ganzen Sachen zu finanzieren.
Ist ja auch recht viel. Und habt ihr auch eine Spendendose hier im Fanladen? Oder
hier im Fanladen steht eine Spendendose, soweit ich weiß noch. Genau. Und bei den Stammtischen steht auch meine Spendendose bereit. Und bei Veranstaltungen, wir waren jetzt zum Beispiel beim Jolly Festival auch.
So, wie, genau, also ich kann spenden auch noch über PayPal und sowas, also ist relativ einfach. Habt ihr denn auch so UnterstützerInnen, die euch immer und lange unterstützen?
Ja, also wir haben so Dauerspender, die irgendwie jeden Monat kleinere Beträge überweisen und haben auch immer wieder, also beispielsweise die Handballerin mit ihrem Casino irgendwie, das haben wir jetzt dieses Jahr wieder mehrere Jahre in Folge jetzt schon irgendwie einen Teil der Spendeeinnahmen bekommen, irgendwie so. Also wir werden da von der Fans schon immer bedacht irgendwie. Hat durch Corona ein bisschen abgenommen, was auch vollkommen okay ist. Aber das, wir sind jetzt einfach in der Position, dass wir ein bisschen gucken müssen, dass wir ein bisschen mehr Spenden reinkriegen. Wir waren am Anfang in den ersten Jahren einfach super wir hatten einfach super Glück, dass einige Events, wo Spenden für uns eingenommen wurden, echt große Events, wo viel zusammengekommen ist. Und jetzt sind wir einfach in der Situation, jetzt müssen wir ein bisschen Spendenakquise betreiben. Das ist aber auch vollkommen okay nach 10 Jahren.
Ja,
so.
Eindeutig. Was würdest du denn sagen? Also jetzt 6 Jahre ist es ja her, dass Verena und Flo hier waren. 10 Jahre ist nächstes Jahr. Wie hat sich St. Depri so verändert?
Ja, Corona war natürlich irgendwie, hat so ein bisschen war so eine Zäsur, weil durch aufgrund der Abstandsregelung etc. irgendwie, wie gesagt, wir haben es ab und zu dann im Sommer in der Nordkurve machen können, aber wir kommen jetzt gerade so langsam wieder in den Tritt rein, dass die Stammtische so ein bisschen anfangen, also wieder mehr Leute da sind und das so ein bisschen wie vor Corona.
Mhm.
Das ist natürlich auf jeden Fall in den letzten Jahren so passiert. Ansonsten, die Sportprogramme sind, gerade die Yogakurse gefühlt konstant voll belegt, so, also es wird wirklich freudig genutzt und auch die Sportgruppe hat sich irgendwie, also es kommen immer mal wieder neue Leute dazu, aber es hat sich wirklich da ein harter Kerl gefunden, die machen das seit Jahren und nutzen das. Und auch die Anfragen für therapeutische Gespräche sind weiterhin
Also ihr seid auch schon größer geworden. Auch?
Ja, also die gerade Yoga, also wir haben ja irgendwann, wir haben angefangen mit der Sportgruppe. So. Ja. Und irgendwann kam dann erst Yoga, dann war es erst ein Kurs, dann war es zwei Kurse, dann kam PME dazu und dann quasi als letztes so von den Angeboten, was jetzt auch dazu kam, ist Levi's Music School auf uns zugekommen. Also Levi's ist auf uns zugekommen.
Da nehmen wir ja auch manchmal auf, ne?
Genau. Und die bieten für uns, es war mal Gitarre, Gesang und Klavier, eins ist gestrichen worden, ich glaube, das war Klavier. Wir haben, glaube ich, jetzt auch Gesang und Gitarre.
Ah, okay,
hat cool. Sich jetzt geändert. Und das wird komplett von Levi's finanziert, also mit Musikstudenten, die das unterrichten quasi. Und ja, auch etwas, was wo man einfach uns eine E-Mail schreiben kann, was man nutzen kann. Und wenn ich mir so überlege, wie wir angefangen haben, eben mit den Plakaten und dann kam der Themenabend dazu und dann kam der Brieföffner, ich weiß nicht, welche Reihenfolge, aber dann kam irgendwie der Brieföffner und dann kam das Parkland-Projekt und dann kam der Sport und so. Also es ist wirklich so eins am anderen und noch eins und noch eins und noch eins und ja, jetzt sind wir hier 10 Jahre später mit zwei Yogakursen und diversen Angeboten.
War voll schön.
Also es hat sich schon entwickelt.
Schon entwickelt. Ja, Verena meinte vor 6 Jahren auch, sie hofft, dass es noch größer wird. Scheint es ja ein bisschen geworden zu sein, auf jeden Fall. Und da habt ihr, du warst ja nicht dabei, aber Verena und Flo mit Johnny und Tim haben auch noch über das Verhältnis zum Verein geredet. Und da gab es ja damals einen offenen Brief, dass es ja so ein bisschen der Verein nicht so richtig wusste, dass es euch gibt.
Ja, also es war damals das Ding, dass sie, ich weiß gar nicht, für welche Aktion das war, dass die dann irgendwie sich die Robert-Enke-Stiftung zum Beispiel reingeholt haben. Also, und das war auch eine Veranstaltung im Nachwuchsleistungszentrum, wo die dann irgendwie darüber lief, obwohl wir eigentlich da auch im Gespräch waren. Und es war so, warum nehmt ihr jetzt jemanden von extern? So, wir sind doch da.
Ja.
So, das war so ein bisschen der Gnatsch damals.
Ja, genau. Und Verena meinte auch, dass es wahrscheinlich eher so ein bisschen Kommunikationsproblem damals war und so. Wie ist denn das Verhältnis jetzt zum Verein?
Ja, also ich würde sagen, das war so in den Jahren von St. Debring, wenn es so ein ziemlich massiver Schluck auf im Verhältnis zum Verein. War ich persönlich, ich verstehe, müsste noch mal reinhören, wie Verena das dargestellt hat, aber also ich persönlich, der Verein war von Anfang an da eigentlich. Also wir hatten bevor wir den ersten Themenabend gemacht haben, hatten wir eine Veranstaltung gemacht und quasi Verein, AFM, Ultra St. Pauli, also so größeren Fanzusammenhänge irgendwie eingeladen zu einer Veranstaltung oder einfach nur vorgestellt, was haben wir vor, was wollen wir machen, wer sind wir eigentlich, was ist das jetzt hier eigentlich Neues?
Ja.
Und da war der Verein von Anfang an auch dabei irgendwie, und als dann um das Thema gegen die Plakate aufzuhängen zum Beispiel, die Fläche könnte der Verein an Sponsoren vergeben oder mit Geld machen, tut sie nicht, sie haben es uns gegeben, oder? Also das war natürlich die ersten 2 Jahre und dann kam eben der, ich nenne es jetzt mal Schluck auf Moment, das war ein bisschen gnatschig, so, aber also wir sind über die Jahre regelmäßig auch über Kiezhelden mit Geld bedacht worden, irgendwie so, und auch jetzt den Spendenaufruf zum Beispiel hat der Verein auf allen Kanälen geteilt, so, also es ist der Verein ist da schon dabei, also die sind da solidarisch, und ja, es gibt immer mal wieder so Sachen, wo wir irgendwie nörgelig sind mit dem Verein, aber das liegt einfach am Verein und Kommunikation ist nicht deren Stärke.
Okay, da schließt sich der
das ist einfach also grundsätzlich so, das ist ja manchmal so in Unternehmen, ist irgendwie, wenn A nicht mit B redet und keine Ahnung, und C macht dann irgendwie sein eigenes Ding und dann kommt halt Mumpels dabei.
Ich glaube, das war hat Verena mit Kommunikation.
Ja, genau. Das ist das, was ich meine. Ne? Genau. Dann kommt halt irgendwie am Ende kommt der Blödsinn dabei raus.
Okay, aber das insgesamt unterstützen sie euch.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, der Spendenaufruf ist wirklich komplett geteilt worden. Und beispielsweise auch 5-jähriges Jubiläum haben wir eine Choreo, und da ging gerade, weiß ich gar nicht, in der Südohr ging gerade, ich weiß nicht. Wir haben die Choreo zweimal gemacht, oder die, ich weiß nicht mehr, wann es wo war. Auf jeden Fall 5-jähriges Jubiläum, Choreo gemacht, und da hat tatsächlich der Verein zur Choreo im richtigen Moment auf der LED-Anzeige im gesamten Stadion einmal St. Debring, ne, Werbung quasi für uns gemacht in dem Moment während der Choreo. Ne? Und das sind so kleine Aktionen, die halt auch helfen. Ja. Und wenn der Verein das dann halt teilt oder auch, keine Ahnung, der Fanland halt, wenn wir wenn wir Themenabend haben oder solche Sachen, ne? So, also da ist nicht nur der Verein, aber eben auch die Fanstrukturen drumherum sind, sind da dabei.
Und damals war es auch so, dass es nicht so wirklich was Vergleichbares wie St. Depri gab vor 6 Jahren. Ist das immer noch so? Gibt es sowas wie St. Depri auch bei anderen Fußballvereinen?
Also damals war es tatsächlich so, wie wir es wussten, unser Informationsstand jetzt mal auf Europa geguckt, einzigartig. Mhm. Inzwischen gibt es ein vergleichbares Projekt in Gent und eins bei Werder Bremen inzwischen. Mhm. Also wir mit den Leuten von Werder Bremen waren wir auch viel im Austausch, die haben viel gefragt bei uns, die haben viel sich auch Rat geholt und haben da jetzt was ziemlich Cooles aufgezogen. Und also wir haben das auch sehr gefeiert, als gerade auch Bremen und auch als wir es aus Gent erfahren haben, dass das Thema mehr aufpoppt, also auch bei anderen Vereinen jetzt, irgendwie, dass sowas Sachen passieren.
Aber Wahnsinn, wie wenig, ne? Also bei wie vielen Vereinen ist schon krass, auf jeden Fall. Ja. Und genau, du meintest ja auch schon, nach 5 Jahren habt ihr so eine kleine Feier gemacht, jetzt bei 10 Jahre. Was passiert dann? Große Riesen-St. Depri-Festival-Sause?
Weiß ich noch nicht, glaube ich. Ich nehme das mal mit ins Orga-Team, sollten wir rechtzeitig anfangen zu besprechen.
Genau, also ist nämlich bald soweit.
Ja, also jetzt, wie gesagt, der Spendenaufruf ist gerade raus. Hier liegt gerade unser Hauptfokus nochmal bei Spenden einzunehmen, damit wir es auch bis zum nächsten Sommer schaffen, damit wir das Jubiläum noch schaffen. Also das ist auf jeden Fall jetzt meine Agenda fürs nächste Jahr. Ich will das 10-Jährige noch schaffen. Mindestens. Und darüber hinaus hoffentlich noch weiter. Aber ja, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, was wir machen wollen, ob wir eine Party machen oder ob wir eine Choreo machen oder was auch immer.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Kann man dann noch bei euch mitmachen? Also jetzt so Orga-mäßig.
Also die Orga, also man muss ja bei uns kein Mitglied sein, um die Sachen zu nutzen. Von daher, die Mitglieder sind halt nur die Orga-Mitglieder. Wenn Interesse besteht, gerne melden. Wir gucken dann, ob es passt. Irgendwie, also momentan sind wir relativ gut aufgestellt, können aber einfach immer Unterstützung brauchen und sei es irgendwie beim Stammtisch dabei sein oder hey, ich habe keine Ahnung, ich bin vom Fach und habe eine Vortragsidee oder sowas. Gerne einfach mal melden über unsere E-Mail-Adresse.
Ja, cool. Sehr gut. Und ihr seid ja auch ein Verein um Angehörige zu unterstützen, hast du ja auch schon gesagt. Inwiefern tut ihr das?
Also gerade mit den Themenabenden ist für Angehörige auch hilfreich, dass die halt auch lernen, womit hat mein Freund, Freundin, Partner, Partnerin, keine Ahnung, die betroffene Person, womit kämpft die gerade? So, also zum Beispiel für Angehörige, wenn die Person die Diagnose, sagen wir mal, Borderline bekommt und Angehörige können halt dann zum Themenabend kommen, zu dem Thema und können mal hören, was ist das eigentlich, worum geht's hier eigentlich? Irgendwie so, und können sich halt auch Rat holen, so wie oder zum Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, ist mit dem sozialen Rückzug, ne? Wenn ich sehe, okay, jemand in meinem Umfeld zieht sich immer mehr zurück, und entweder es gibt einen Themenabend dazu oder dann in der Fragerunde, man muss halt auch nicht immer nur Fragen zum Thema stellen, sondern man kann auch so andere Fragen stellen. Dann einfach mal zum Themenabend kommen.
Ja.
Ich muss es echt noch lernen.
Themenabend.
Ich lasse es mir irgendwann tätowieren.
Genau.
aber einfach mal genau zum Themenabend kommen und mal sich einen Rat holen, irgendwie so, wie kann ich denn auf die Person am besten zugehen, was sollte ich machen, was sollte ich vielleicht nicht machen, so, ne? Also es geht halt auch darum, dass die Frage, die wir vorhin hatten, wo du meintest, für jemand, der es nicht kennt, wie fühlt sich das eigentlich an?
Ja.
So, und das ist für Angehörige ganz wichtig im Kontakt eben mit Betroffenen, wie kann ich helfen? Ne? Also was wir auch mit der Stigmatisierung hatten, so von wegen ich habe auch mal einen schlechten Tag, ne? Sätze 6, so nicht. Wie gehe ich auf die Leute am besten zu? Wie kann ich die vielleicht noch erreichen? Wie kann ich helfen, wenn ich will? Was ist, wenn es mich belastet? Wie gehe ich damit um? Worauf sollte ich achten? Also, ne, da ist für Angehörige ist zum Beispiel auch der Selbstschutz ganz, ganz wichtig. Wie weit kann ich gehen, wo ist die Grenze, dass es anfängt, mich zu belasten und negativ für mich zu sein. So, weil das kann auch eine Belastung sein. Ne? Und auch Angehörige haben manchmal eventuell das Bedürfnis, Beratungsgespräche, also Einzelgespräche irgendwie, um mal auch ihre Last abzulassen. Mhm. So, ne? Das ist nicht einfach, mit Menschen umzugehen, die betroffen sind. Ja. Das ist für die Betroffenen nicht gut, ist aber auch für die Angehörigen nicht einfach. Das ist so.
Auf jeden
Fall. Und auch die brauchen Hilfe und Rat.
Ja, da gibt es ja auch wahrscheinlich nicht so zwei Sätze, die man sagen kann, so und so machst du das und dann ist es gegessen. Ist ja wahrscheinlich total individuell auch wieder.
Ja,
Ne?
genau. Also man kann nicht sagen, irgendwie mach dies, mach das, das machst du nicht, sondern man muss halt, es ist dann immer ein, du könntest vielleicht mal dies probieren, kommt aber drauf an, wie die Person drauf ist, ne? Es ist super individuell, so, ne? Und das müssten die halt lernen, irgendwie. Es gibt halt kein Handbuch. Es tut mir leid, es gibt keinen Touring-Guide-Depression.
Nee, schade eigentlich. Wir hätten uns das ganze Gespräch hier heute aussparen können. Aber was ich halt auch manchmal so denke, ich finde es so mega gut, dass man das jetzt offener ist, dass man öfter darüber spricht und alles. Und ich habe auch das Gefühl, in unserer Bubble gibt es viele, leider Gottes, mit psychischen Erkrankungen. Und gibt es da irgendwas, also wenn eine Person, die ich vielleicht gar nicht so gut kenne, mit der ich jetzt irgendwie im Stadion stehe oder im Jolly einen Schnaps trinke und die mir das dann erzählt, gibt es da irgendwas, was man sagen kann oder ist da irgendwas falsch? Weil manchmal denkt man so, oh ja, voll cool, finde ich gut, dass du da so offen bist. Also man will ja auch nichts Falsches sagen in dem Moment, ne?
Ja, das ist halt ein Glücksspiel, so, ne?
Ja,
Also bei
toll.
wie gesagt, es gibt kein Handbuch, ne? Weil bei der einen Person kann es sein, also bei Person 1, beispielsweise die Situation im Dolly, die du gerade hattest beim Schnaps und die Person irgendwie traut sich das zu sagen und Person A, wenn du dann sagst, so, hey, finde ich voll stark von dir, dass du das irgendwie, dass du da so offen bist, Person A fühlt sich damit gut und Person B denkt sich, oh fuck, jetzt habe ich mich aufgedrängt und oh mein Gott, jetzt schäme ich mich so, ne? Und das ist halt einfach, das kannst du Münze werfen, wenn du kannst, weißt du, also es kommt immer darauf an, wie gut kennst du die Person. Manchmal kann man die Person ja vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen irgendwie so, wenn man weiß, okay, die Person, mit der ich dann sitze, vielleicht ich nehme die Person als selbstunsicher wahr, irgendwie dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger irgendwie sein und bei, sag ich mal, Leuten, die eher auf den Tisch hauen, wie auch immer, du weißt, was ich meine, da kann man halt anders rangehen, so, ne? Also es ist immer, ja. Aber im Zweifelsfall, also wichtig ist halt irgendwie nicht runterspielen, ne? Also eben nicht dieses Beispiel, was ich eben schon hatte, von mir, ich habe auch mal schlecht nach, ne?
Ja, und
Also
auch nicht,
zuerst nicht.
genau, nichts auf sich selbst. Also nicht sagen, ja, habe ich auch oder sowas. Das ist
Ja,
aber.
das kann, genau, also es kann bei, ich würde sagen, bei guten Freunden kann das manchmal funktionieren, aber das muss ich erst, nicht am Anfang, das muss ich eventuell etablieren und da, das ist immer mit Vorsicht zu genießen. Und ja, aber eben genau, dieses nicht runterspielen, nicht verallgemeinern und ja, kommt, das klingt immer irgendwie so phrasenmäßig, aber dieses, dass die Person sich gesehen fühlt und wahrgenommen fühlt, so von wegen in ihrem Problem auch dann in dem Moment, ne? Also genau das, was du gesagt hast, dann nicht, ja, kenne ich auch, sondern ne, das zu honorieren, zu sagen, ey, du hast dich hier gerade geöffnet, du hast dieses Problem, ich sehe das, ich sehe dich, ich habe es gehört. So. Das kann hilfreich sein, es kann trotzdem total in die Hose gehen, wenn man welche. Aber das ist halt einfach das Problem, es ist ein Minenfeld.
Ja, aber ich finde es ja auch gut zu sagen, dass man ist ja auf jeden Fall nicht alleine damit. Es gibt echt viele. Und leider, aber auch trotzdem gut, dass wir darüber sprechen und das öffentlich machen. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass bei St. Pauli das irgendwie viel ist. Vielleicht, so meine völlig irre Theorie jetzt sagt, wenn das völliger Quatsch ist, weil wir ja auch einfach sehr Menschen sind, die sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen, sich viele Gedanken machen und einfach auch nicht so oberflächlich sind. Das wäre jetzt so mein Gedanke, warum das vielleicht viel bei uns ist.
Also ich glaube, es wäre schwer, das wissenschaftlich zu belegen, aber ja, ich bin total bei dir. Also es ist gerade dieses, egal ob es jetzt politische Kämpfe sind oder eben, ich sag mal, Kritik an der Gesellschaft, Kritik an gewissen Gesellschaftsmodellen, die ja nun mal in unserer Fanszene einfach in sehr, sehr großer Bandbreite in alle möglichen Richtungen auch vertreten ist. Aber eben genau dieses, was ich vorhin auch meinte, ne, die Gesellschaft, in der wir leben, wir alle, auch wir als St. Pauli-Fanszene, aber es gibt halt einfach gewisse Sachen, die wir anprangern in der heutigen Gesellschaft und in dem System, in dem wir leben. Und ja, das ist dann natürlich ein Sammelbecken für Leute, die mit dem System Probleme haben. Und das kann sich natürlich dann in psychischen Erkrankungen darstellen. Da bin ich sehr bei dir, ja.
Ja, ich bin aber trotzdem, was heißt trotzdem, aber ich bin sehr froh, dass ich solche Menschen in meinem Umfeld habe und auch ja, viele meine Freunde sind. Und ja, also ich bin total begeistert über das, was wir hier alles gesprochen haben. Ich glaube, ich habe fast alles. Hast du denn noch was, was du loswerden möchtest?
danke für die Einladung und spendet an St. Depri.
Ja, wir verlinken auf jeden Fall nochmal den Spendenlink. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und ihr habt gehört, was die alles auf die Beine stellen und wie wichtig das ist. Ja, spendet. Ja, vielen, vielen Dank, Tina. Das war total toll.
Danke dir.
Tschüss.